auf Gottes Wort und lesen aus Johannes 13, die Verse 1 bis 30. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus. Der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus aber antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder hin und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn ich nun, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Das sage ich nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber es muss die Schrift erfüllt werden: Der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer jemand aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und als er den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Aber niemand am Tisch wusste, wozu er das ihm sagte. Einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben. Oder, dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. Herr Jesus Christus, wir beten dich an und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du in diese Nacht hineingegangen bist. Du bist in die Finsternis gegangen, du bist in die Verlorenheit reingegangen, du bist in die Dunkelheit dieser Welt gekommen und du bist gerade und klar und bewusst diesen Weg gegangen. Herr, du hast dich erniedrigt, du bist aus der Herrlichkeit des Vaters gekommen, du hast alles hinter dich gelassen und du bist gekommen aus einem einzigen Grund und Ziel, mich zu erretten, uns zu erlösen von der Sünde, von der Macht des Todes und von der Finsternis in unseren Herzen. Dank sei dir, Herr Jesus Christus, dass du diesen Weg gegangen bist, dass du für mich, für uns, für die ganze Welt das getan hast. Du bist wunderbar, Herr, du bist groß, du bist herrlich und wir wollen dir alle Anbetung geben, alles Lob und alle Ehre. Du bist so herrlich und Herr, wir danken dir für deine große Liebe, dass du es aus Liebe zu jedem Einzelnen von uns getan hast. Ja, Herr, und jetzt hast du uns gereinigt, du hast uns geheiligt, du hast uns gerechtfertigt, sodass wir vor den Thron des Vaters kommen dürfen, dass wir berechtigt sind, in die Ewigkeit zu treten, in die Herrlichkeit vor dir. Und so stehen wir jetzt als Gemeinde vor dir und danken dir von ganzem Herzen, dass du uns vor dich gestellt hast, dass wir deine geliebten Kinder sein dürfen, dass wir deine Heiligen und Gerechten sein dürfen. Danke für diese Ehre, für dieses Wunder, das du an uns getan hast. Und Herr Jesus, wir danken dir auch, dass du uns dienst, dass du uns tröstest, dass du uns aufrichtest, dass du uns stärkst und kräftigst, dass du uns führst und leitest. Und du weißt, Herr, wo jeder Einzelne von uns steht. Du weißt, wo unsere Herzen, unsere Gedanken, unsere Sinne, wo unser Leben gerade ist mit aller Not, allen Fragen, allen Zweifeln, mit allem Schönen. Herr, wir danken dir, dass du uns da drin dienst und dass du uns stärkst und kräftigst als deine Kinder. Und so wie du dich hingegeben hast für uns, so wollen wir uns auch heute Abend wieder ganz neu dir hingeben, dir allein da sein, unser ganzes Herz dir geben und dir folgen dahin, wo du uns führst. Segne du jetzt diese Stunde, dass wir wieder ausgerichtet, dass wir orientiert werden, dass wir klar werden, dass wir Kraft haben, dir zu folgen, gehorsam zu sein, den Weg zu gehen, den du uns jeden Einzelnen leitest. Segne du jetzt die Stunde, segne du uns hier, segne alle, die im Internet verbunden sind, segne du deine ganze Gemeinde in der ganzen Welt und auch dein Volk Israel. Mach du uns jetzt still vor dir und rede du. Amen.
Da sitzt er nun. Oder besser, da liegt er nun. Der, den wir uns da als Leitfigur für die nächsten 4 Gottesdienste ausgesucht haben. Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag. Immer dieselbe Einleitung. Immer der Satz, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Das ist er. 4-mal taucht er auf. 4-mal. Hier, Johannes 13, das erste Mal. Karfreitag, morgen, Johannes 19, das zweite Mal. Auferstehungstag, Ostersonntag, Johannes 20, das dritte Mal. Nach Ostern, Johannes 21, das vierte Mal. Dabei hätte er 100-fach Möglichkeiten gehabt, sich einzuzeichnen ins Evangelium. Aber macht es nur 4-mal. Genau in diesen 4 Zäsuren. Donnerstag, Karfreitag, Ostersonntag und nochmal nach Ostern zum Abschluss des Evangeliums. Da kommt er vor. Eine geheimnisvolle Person, oder? Nun, die Kirchengeschichte ist sich da ganz einig und ganz glasklar. Hinter dieser Person, die mit der Beschriftung auftaucht, der Jünger, den Jesus lieb hatte, hinter der Person steckt ganz eindeutig der Evangelist des Evangeliums, Johannes selbst. Man muss das ja aus dem Evangelium zurückschließen. Man kann es auch zurückschließen aus Johannes 1 und aus der Nennung aller anderen Jünger, nur die Zebedaiden, Johannes und Jakobus, die werden nur einmal in Johannes 21 genannt. Aber jetzt ist bei allen offenen Fragen, dass da und schlüssig und erkennbar Hier nennt sich der Evangelist Johannes, der Apostel Johannes, der Bruder von Jakobus, der Autor der Johannesbriefe, der Autor der Johannesoffenbarung. Hier nennt er sich selbst mit dieser eigentümlichen Beschreibung. Nur er hat im ganzen Neuen Testament diese Beschreibung, obwohl das stimmt nicht ganz. In seinem Evangelium bekommen drei weitere Personen ebenfalls die Beschreibung Personen, die Jesus lieb hatte. Wir lesen von diesen anderen dreien in Johannes 11 von Martha, Maria und Lazarus. Da taucht die Formulierung auch auf, aber hier gibt er sich anonym in Anführungszeichen selbst. Und natürlich darf man sich fragen, warum macht er das? Ja, warum macht das Johannes so? Und da kann man hunderte von Seiten von klugen Menschen lesen. Und wenn man das ein bisschen versucht zu elementarisieren, dann entdeckt man, dann denke ich, am Ende auf jeden Fall eins. Es ist eine deutliche Botschaft der Bescheidenheit. Eine deutliche, klare, gute Botschaft der Bescheidenheit. Er hätte auch ganz anders auftreten können. Der Mann, der dieses Evangelium geschrieben hat, der Mann, der zu dem Zeitpunkt, als er das Evangelium geschrieben hat, eine ganz andere Aufgabe und Figur hatte, als sich einfach nur mit dieser Formel hier einzufügen. Es ist die Botschaft der Bescheidenheit, ganz klar. Aber neben dieser Botschaft der Bescheidenheit ist es vor allem auch eine Botschaft anderer Wertigkeit. Es sind dieser Person, es sind diesem Johannes ganz andere Dinge wichtig, die normalerweise uns Menschen wichtig sind. Unschlagbar hat diese Wahrheit von der Botschaft anderer Wertigkeit Johann Albrecht Bengel in die kurze Sequenz gefasst, wenn er sagt, er, Johannes, er ist einer, von dem man sagen kann, es ist ihm wichtiger, von Jesus geliebt zu werden, als einen berühmten Namen zu tragen. Ah, da ist was dahinter. Da ist was dahinter. Oder man kann es auch nochmal anders sagen. Es ist die kürzeste Kurzbiografie, die man sich geben kann. Es ist die beste Zusammenfassung dessen, was uns Jesus-Leute im Kern ausmacht. Uns macht im Kern aus nicht, dass wir so toll Jesus lieb haben, sondern uns macht im Kern aus, dass wir von Jesus Geliebte sind. Das ist die Mitte unserer Persönlichkeit. Von Jesus geliebte Leute. Ja, ich weiß, es gab immer wieder Irritierung, weil wir diese Begrifflichkeit geändert haben und daraus den Lieblingsjünger gemacht haben. Das gibt genau einen anderen Drive als das, was der hier sagt. Er sagt nicht, ich bin der besonders Geliebte, er sagt, ich bin der von Jesus Geliebte. Und diese Rolle tritt er hier tatsächlich auf. Und wenn er nun diese Rolle hat und diese Rolle zu uns kommt, dann ist natürlich gerade, das ist natürlich auch der Sinn dieser nächsten vier Gottesdienste, dann hat natürlich gerade in dem da kein Name steht, sondern nur diese Beschreibung steht, haben wir eine Riesenchance miteinander. Denn die Riesenchance, die wir jetzt haben, ist, genau uns damit zu identifizieren. Nein, nicht mit dem großen Apostel Johannes, mit diesem ganz besonderen Menschen des Reiches Gottes, den sich der auserwählt hat. Nein, nein, mit dem, der diese Kurzbeschreibung sich gegeben hat, mit ihm in diese Rolle einzusteigen, dass Sie und ich tatsächlich auch einsteigen und sagen, ich bin einer von diesen von Jesus Geliebten. Man kann es vielleicht so sagen, um Gottes Willen setz deinen Namen ein. Um Gottes Willen setz an diese Stelle deinen Namen ein. Wenn mein Name, dein Name da noch nicht stünde, dann ist natürlich das Erste, was man damit begreifen muss, ich muss da meinen Namen einsetzen können. Ich muss für mich wissen, für mich persönlich wissen, in meinem Leben, in meiner Biografie, ja, ich bin einer, der von der Liebe von Jesus erreicht worden ist. Setz deinen Namen ein. Und wenn dann mein Name da drin steht, dann ist der Gedanke natürlich ganz klar, dann ist natürlich deutlich, dann ist umgekehrt die Botschaft, er hat da meinen Namen reingesetzt. Ist ein Wunder passiert. Er hat tatsächlich meinen Namen da reingesetzt. Ich bin einer von denen geworden, für die gilt, der von Jesus Geliebte. Und das bestätigt er mir auch an diesem Abend. Und er will es Ihnen, mir, dir bestätigen, dass wir tatsächlich hier unseren Namen von ihm eingetragen bekommen haben. Wir gehören ihm. Es gilt dieses starke Wort aus dem Propheten. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe deinen Namen gekannt. Ich habe dich zu mir gezogen. Ich habe meinen Namen dich hineintätowiert. Sie kennen diese Sprache aus den Propheten. Du gehörst zu mir. Und wenn Menschen miteinander Abendmahl feiern, bekommen sie es neu bestätigt mit diesem Stück Brot und diesem Schluck Wein. Christus gehört zu dir und du gehörst zu Christus. Dein Name steht da drin. Und natürlich, ganz klar, setze ich auch wieder neu meinen Namen da rein. Wenn diese Person vor mir steht, dieser Johannes vor mir steht, mit dieser Beschreibung, der denn Jesus lieb hatte, dann ist ganz klar, dann setze ich da neu wieder meinen Namen rein, weil ich zum Ausdruck bringen möchte, mit allem, was zu mir gehört, dass ich zu ihm gehöre und dass ich eine Beziehung zu ihm habe. Es ist die Botschaft der Zugehörigkeit, die Botschaft der Beziehung zu Jesus. Bescheidenheit, Botschaft der Bescheidenheit, Botschaft dessen, dass wir wissen, er hat meinen Namen da hineingeschrieben und ich selber zeichne ihn auch ein. Das ist Johannes. Johannes, wenn du uns am Gründonnerstagabend uns das zum ersten Mal zeigst, dann wollen wir das gerne von dir verstehen. Und es ist einfach, elementar zu verstehen. Das eine, was er uns zum Ausdruck bringt, dass er uns sagen will, ich, Johannes, und jetzt kommt ihr Name, ich gehöre zum Liebenden. Ich gehöre zu dem, der mich liebt. Ich gehöre zu dem, der mich liebt. Im Johannes-Evangelium macht das Johannes ja ganz anders als die anderen drei, als Matthäus, Markus, Lukas. Der hat ja da Dinge drin, die haben wir bei keinem anderen Evangelium. Und umgekehrt haben wir Dinge nicht, die alle drei anderen haben. Das ist ja typisch Johannes. Und nur Johannes hat in der Weise in diesen Gründonnerstagabend diese Fußwaschung hineingezeichnet. Das ist bei anderen drei nicht präsent. Und umgekehrt, das ist ja der Abendmahlsabend. Haben Sie irgendwo Einsetzungsworte zum Abendmahl gelesen in Johannes 13? Die sind gar nicht da. Da müssen Sie dann Matthäus, Markus, Lukas lesen. Da sind die jedes Mal da. Aber hier nimmt uns Johannes mit hinein und bringt uns zum Ausdruck. Mir ist es wichtig, dass ihr das seht, wie Jesus hier ganz bewusst in dieser Fußwaschung eine Botschaft bringt. Ich, Jesus, ziehe mein Leben aus, lege alles ab. Erniedrige mich komplett, wie es ja diese Fußwaschung in der Sozialstruktur demonstriert. Und tue das für wen? Ich tue das für euch, für euch. Ich habe euch so sehr lieb, dass ich mein Leben lasse und ich werde mein Leben, die Kleider zeigen es, wieder nehmen und ganz bewusst auferstehen. Aber das werde ich tun. Ich werde dieses Zeichen, dieses Geschehen der Liebe euch erfahren lassen. Ich gehöre mit zum Liebenden. Und dass ich mit zum Liebenden gehöre, wird auch damit demonstriert, dass ich an diesem Tisch bin. Die Tischgemeinschaft, ganz anders noch als bei uns, ein Zeichen der inneren Verbundenheit und nicht irgendeine Tischgemeinschaft. Wir wissen es, an dieser Tischgemeinschaft wurde nun das Abendmahl eingesetzt. Dieses Geschenk, mit dem demonstriert werden soll, ich gehöre zu Jesus und Jesus gehört zu mir. Unser Johannes zeigt uns zuallererst, ich gehöre zum Liebenden. Das ist elementar wichtig für mich, für Johannes. Und es schwingt bei Ihnen, die Sie die Bibel ein bisschen kennen, natürlich mit. Das ist ja auch dann der Evangelist, das ist ja der Autor, der uns einen ersten Johannesbrief gibt, der uns diese wunderbaren Verse gegeben hat. Gott ist Liebe und wer der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Nicht das ist die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Da merken Sie, das hat diesen Mann ganz tief elementar erfasst. Ich gehöre mit meinem Leben zum Liebenden. Der zweite Gedankengang, den uns aber Johannes hier mitgibt, ist natürlich, ich gehöre auch zu den Geliebten. Das heißt, plötzlich wird der Kreis größer und Sie sehen nicht nur eine Person, sondern Sie sehen ganz viele Personen. Und zwei Personen fallen neben diesem Johannes natürlich ganz besonders auf. Nämlich zum einen fällt Petrus auf, der fällt ja oft auf. Petrus fällt auf, das ist das eine. Und zum anderen fällt auch Judas auf. Mit dieser ganz besonderen, uns eigenartig anmutenden Szene, die da beschrieben wird. Ich gehöre zu den Geliebten. Und diese Geliebten, die da nun auftauchen in Johannes Kapitel 13, die haben vor allem auch ein Kennzeichen, sie haben schmutzige Füße. Das ist was ganz, ganz Wesentliches. Und nicht nur, dass sie schmutzige Füße haben, sondern das Nächste kommt ja auch noch, dass Jesus ihnen sagt, einer von euch ist ein Verräter. Und was uns ganz besonders berührt, ist ja nicht nur, dass es einen Verräter gibt, sondern was uns ganz besonders berührt, ist, dass diese 12 da sitzen und jeder von den 12 denkt, Wer ist's? Es sitzt jetzt keiner da in diesem Kreis, der sagt, also, wäre undenkbar bei mir. Das heißt, es gibt etwas ganz Eigenartiges, was mit dieser Szene uns verdeutlicht wird. Nämlich, es gibt die Möglichkeit. Es gibt dieses tief in jedem einzelnen Menschen ruhende, in jedem Einzelnen, der an Jesus Christus glaubt, ruhende, was uns jeden Idealismus der christlichen Gemeinde komplett vergessen lässt. Jeder, der schon so ein paar Jahre im Rennen ist, ein klein wenig sich selbst kennengelernt hat, auch vielleicht zwei, drei andere, der hat natürlich sowieso seinen religiösen Idealismus geschreddert. Weil wir genau wissen, dass das kannst du komplett vergessen. Das kannst du komplett vergessen. Irgendwie zu meinen, wir bekämen innerhalb der Gemeinde Jesu eine halbwegs moralisch aufrechte Truppe hin. Vergiss es. Such die Guten, dann geh aus der Gemeinde raus. Da gibt es viele hochkarätige Persönlichkeiten, die wirklich ein klares Ethos haben, die ihren Weg gehen, die in unterschiedlicher Weise eine saubere Weltanschauung haben und da straight ihren Weg durchgehen. Aber guck dir unseren Haufen an. Guck dich selber an, guck mich an und du weißt, jede Form von Idealismus ist mit real vorfindlicher Gemeinde sofort geschreddert. Und spätestens Johannes 13 wird den beiden Bildern von den schmutzigen Füßen und von der Option des Verräters klar. Ja, so ist es. Ja, so ist es. Und jetzt zu begreifen, noch viel tiefer zu begreifen, dass das ja mein Herr weiß. Er wusste um den Verräter. Er wusste um die schmutzigen Füße. Und er lädt sie an seinen Tisch. Und er bekennt ihnen seine Liebe. Zeigt uns das eigentliche Geheimnis von Jesus-Leuten. Nein, Jesus-Leute ist keine Elitetruppe, bei weitem nicht. Jesus-Leute sind auch nicht die äußerlich besseren Menschen, bei weitem. Wären wir manchmal gern, sind wir nicht. Jesus-Leute sind die, die mit zu den Geliebten dieses Herrn gehören dürfen. Und wissen, er hat mich mit meinen schmutzigen Füßen und mit meiner Verräteroption an seinen Tisch geladen. Und hat mich hineingenommen in dieses Geschenk seiner Wahl. Ich gehöre zum Liebenden und ich gehöre zu den Geliebten. Und dann natürlich auch entdecke ich an diesem Ereignis als drittes, dass die Tat der Liebe in ganz besonderer Weise betont wird. Es wird eine Tat betont. Und die Tat, die betont wird, kommt natürlich zum Ausdruck, indem Jesus etwas tut. Er zieht diese Klamotten aus, er zieht diese Sklavenschürze an. Es ist eine Tat, die geschieht. Es ist nicht nur einfach ein netter Gedanke. Es ist nicht nur einfach eine Emotion. Es ist ein Tun. Diese Liebe von Jesus hat ihn zu einer ganz bestimmten Tat bewegt, die jetzt vollzogen wird. Liebe ist nicht so sehr ein Gefühl. Gefühle schaden nicht, aber es ist nicht die Basis. Liebe ist eine Tat des Gehorsams, die hier geschieht. Der lebendige Sohn Gottes hat sich aus Liebe entschieden, Philipperbrief Kapitel 2, wir werden es morgen lesen und hören, entschieden, gehorsam zu sein bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Es ist eine Liebe, die in der Tat sichtbar wird. Johannes sieht das für sich. Er sieht sich als den, der zum Liebenden gehört, der zu den Geliebten gehört und der von dieser Tat der Liebe bewegt ist. Das schreibt er auf und zeigt uns zum allerersten Mal liegend an diesem Tisch beim Donnerstagabend bei der Einsetzung des Abendmahls sich ein. Und damit die Sklave ihn, das ist mein Ort, da gehöre ich hin. Da, sagt uns dieser Jünger, den Jesus lieb hatte, da gehöre ich hin. Ich gehöre genau an diesen Ort, in diesen Kreis. Ich gehöre zu diesen Geliebten, ich gehöre zu diesem Liebenden und ich gehöre unmittelbar zu dieser Tat der Liebe, die da geschehen ist. Und deswegen, sagt uns dieser Jünger, gebe ich mir diesen Namen. Dieser Name ist meine Biografie. Und dieser Name ist nicht nur meine Biografie, sondern dieser Name ist mein Glück. Dieser Name ist meine Lebensinhalt geworden. Ich bin der, den Jesus lieb hatte. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Merken Sie, was Schöneres kann man eigentlich von Ihnen, was Schöneres kann man eigentlich von mir nicht sagen, als einer von denen, die von Jesus geliebt sind. Einer von denen, die das erleben durfte, dass jetzt er ganz bewusst uns hineingestellt hat in diesen Raum der Beziehung zu ihm. Ich bin der von Jesus Geliebte. Und wenn wir gleich Gemeinschaft haben am Tisch des Herrn, dann gilt genau diese Wahrheit mit dem Stück Brot und diesem Schluck Wein. Ich bin der von Jesus Geliebte. Und ich gehöre zu der Gruppe der Geliebten. Und ich profitiere von der Tat der Liebe, auch an diesem Abend und in alle Ewigkeit. Was für eine gute Kurzbeschreibung, was für eine optimale Kurzbiografie. Der Jünger, den Jesus lieb hatte. Ich bete. Er hat uns damit natürlich ein Geschenk gemacht. Dieser Jünger, den Jesus lieb hatte. Dass wir uns jetzt heute, auch an diesem Abend, genau in diese Position stellen dürfen. Dass wir genau jetzt an diesem Geschehen Anteil haben dürfen. Und wissen, das gilt nicht nur für einen riesengroßen Apostel und Evangelisten und Jesus-Jünger. Es gilt für jeden Einzelnen, der zu Jesus gekommen ist. Ich darf meinen Namen da einsetzen. Wir dürfen unseren Namen da einsetzen. Wir sind die, die zum Liebenden gehören, die zu Jesus gehören dürfen. Und wir danken dir an diesem Abend für dieses Vorrecht. Und wir danken dir, dass wir auch zu dieser Gemeinschaft der Geliebten zählen dürfen, zu denen, die solche begnadigten Sünder sein dürfen. Und wir danken dir, dass wir nichts vorspielen müssen, dass wir mit schmutzigen Füßen und mit Verräteroption in deine Gegenwart treten dürfen. Und dann reinigst du uns und vergibst uns und hältst uns und bist in Treue über unserem Leben. Und natürlich ist es uns ein ganz großes Anliegen, Herr Jesus, an diesem Abend dich anzubeten über dieser Tat der Liebe, dass du bereit warst, in diese Nacht der Gefangennahme und der Verurteilung des Prozesses hineinzugehen und dein Leben zu lassen am Kreuz auf Golgatha. Wir danken dir für diese wunderbare Tat der Liebe. Und hier an diesem Ort und an vielen Orten deiner Erde loben und beten dich Menschen an darüber, dass wir jetzt zu diesen Geliebten zählen dürfen. Dank sei dir, unserem Gott. Anbetung sei dir. Wir freuen uns an deiner Liebe und ehren dich in unserer Mitte. Du, unser gekreuzigter und unser auferstandener Herr, du bist hier da. Gelobt seist du. Amen.